SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
Kai Schmieding hier. Schönen guten Morgen. Der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat kurz nach der Wende einen Satz gesagt, der gut zu unserem heutigen Thema passt. Wir müssen verhindern, dass die Mauer, die wir jetzt niederreißen, einfach 1000 Kilometer nach Osten verschoben wird. Ein Satz, der heute umso relevanter ist, wenn man sich anschaut, wie sich die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland entwickelt haben. Vom zarten Pflänzchen der Freundschaft nach dem Ende des Kalten Kriegs ist nicht mehr viel über. Und speziell nach dem Ausbruch der Ukraine-Krise herrscht Eiszeit und Entfremdung. Der Giftanschlag von Salisbury, dessen Urheber wir nicht zweifelsfrei kennen, hat nun ganz aktuell für einen vorläufigen absoluten Tiefpunkt der Beziehungen zu Russland geführt. Wie aber kommen wir aus dieser gefährlichen Konfrontation wieder heraus? Darüber hat Gabriele Krone-Schmalz ein erhellendes Buch geschrieben, ausgewiesene Russland-Expertin und ehemalige Russland-Korrespondentin der ARD. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen.
Dankeschön, guten Morgen.
Titel des Buchs ist Eiszeit, wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können ein Exemplar gewinnen, wenn Sie mitmachen, sich beteiligen mit Ihren Fragen und Anmerkungen. WhatsApp 0681 65 100, gerne auch als Sprach-Audio-Nachricht. Telefonnummer ist natürlich auch die gleiche, 0681 65 100. Oder traditionell E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen, @sr.de. Frau Krone-Schmalz, Sie haben in den letzten Jahren ja schon mehrere Bücher geschrieben, in denen Sie dafür geworben haben, differenziert mit Russland umzugehen. Aus welchem besonderen Impuls raus haben Sie gerade dieses Buch geschrieben? Haben Sie geahnt, dass wir es gerade in diesen Wochen besonders brauchen würden?
Nein, das habe ich sicher nicht geahnt. Aber insgesamt kommt mir die Situation immer gefährlicher vor. Weil wenn man Feindbilder aufbaut und wenn Vertrauen verloren geht, dann ist in einer so zergliederten Welt, globalisierten Welt, ist das Risiko einfach groß, dass Dinge aus Missverständnissen heraus aus dem Ruder laufen. Ich gehe ja da mal von aus, dass die meisten, egal wo sie auf dem Globus sitzen, vielleicht doch keinen Krieg wollen. Aber das ist dann möglicherweise gar nicht mehr das Entscheidende. Es passiert halt, weil man mit so viel Misstrauen sich gegenübersteht, dass alles, was man nicht gleich einsortieren kann, als Angriff verstanden werden kann. Und ich meine, wir haben ja im Kalten Krieg genug Situationen erlebt, wo Gott sei Dank eben nicht voreilig auf den Knopf gedrückt wurde. Aber das muss ja nicht immer so laufen.
Sie plädieren ja in dem Buch dafür, eben nicht nach Böse und Gut zu fragen, nach Schwarz und Weiß, sondern danach zu fragen, wem nützt es eigentlich gerade, was wir erleben? Wem nützt also ganz konkret diese große Aufregung um das Attentat von Salisbury?
Das führt ja wieder so zu Spekulationen. Also ich fange mal so an. Ich finde, die Aufgabe von Journalisten ist es, der Wahrheit auf die Spur zu kommen, wobei das mit der Wahrheit so eine Sache ist. Um es kurz zu machen, ich habe mir angewöhnt, es gibt zwei Dinge, um der Wahrheit wenigstens nahe zu kommen. Erstens zu akzeptieren, dass es mehr als eine gibt, weil es von Standpunkten und unterschiedlichen Dingen abhängt. Heutzutage nennt man das ja Narrativ. Und das, der zweite Punkt, der sehr, sehr hilfreich ist, wenn man immer, wenn etwas passiert, fragt, wem nützt das? Wer hat da was von? Warum ist das jetzt gerade jetzt so? Wie ist das Timing? Dann kommt man manchmal ein bisschen weiter. Was diese Giftgeschichte in Salisbury betrifft, da verstehe ich Folgendes nicht. Und manchmal hilft es ja auch, Fragen zu stellen, ohne Antworten zu geben. Es gibt ein Verfahren, ein vorgeschriebenes Verfahren mit der Organisation für Verbot chemischer Waffen. Da ist Großbritannien Mitglied, da ist Russland Mitglied, die haben das alles unterschrieben. Und das normale Verfahren wäre gewesen, wenn in England das rausgefunden wurde, da gibt's sowas, dass man diese Organisation anspricht, dass die auch sämtliche Beweise, welche auch immer es sein mögen, bekommt, dass die unabhängig untersuchen und dass Russland entsprechend einbezogen wird. Das ist alles nicht oder nur mit sehr großer Verspätung passiert. Muss man sich fragen, warum? Sich dann gleich hinzustellen und in diesen eisigen Zeiten sich dann gleich hinzustellen und relativ eindeutig Russland die Schuld zuzuweisen, da fragt man sich schon, wo soll denn das hinführen? Dass es Frau May in der jetzigen Situation auch nutzt, ist ja keine Frage. Das bestätigen ja auch britische Kollegen. Also besser konnte es, so zynisch sich das jetzt anhören mag. Aber besser konnte es ja in der jetzigen Situation für sie dann nicht laufen.
Wir haben ja auf der einen Seite diese Spur, die möglicherweise eindeutiger nach Russland weist, dieses besondere Gift, was in den 90er Jahren offenbar ja produziert wurde. Auf der anderen Seite wundert man sich ja schon, einfach mal, wenn man sich die Frage stellt, was hätte man davon, als Kreml jemanden töten, der im Prinzip schon alle Geheimnisse verraten hat und der ja eigentlich nicht mehr wirklich unangenehm werden kann.
Klar, man kann zum Beispiel die Frage stellen, der Skripal hat jahrelang in Russland im Gefängnis gesessen. Also wenn man ihn hätte eliminieren wollen, wäre das sicher sehr praktisch gewesen. Von 2010 bis 2018 muss man ja auch die Frage stellen, ist denn da möglicherweise irgendwas passiert, das es nötig machen könnte? Man muss ja auch die Frage stellen, er war Doppelagent. Warum hat dann nur die eine Seite Interesse daran? Also ich will Folgendes ganz deutlich machen. Natürlich kann das sein, dass Russland dahinter steckt. Wer weiß das schon? Nur ich bin spätestens seit der Geschichte, wo uns sogenannte Beweise vorgelegt wurden mit Blick auf die Massenvernichtungswaffen im Irak, sehr, sehr skeptisch, wenn Entscheidungsträger behaupten, es gibt Beweise, man sieht aber keine.
Der russische Botschafter hat ja auch gesagt, warum legt er die Beweise nicht vor? Das betrifft ja auch andere Vorfälle gegen russische Staatsbürger in Großbritannien.
Man kann ja ein schlichtes Fazit ziehen, indem man sagt, das, was Großbritannien angefangen hat, was die da praktizieren, auch gleich hier die UNO einzubeziehen, um Himmels Willen, als handelte es sich um den Verteidigungsfall, also um den Beistandspakt der NATO. Das ist ja alles hochgradig gefährlich. Wenn wirklich Interesse an der Aufklärung, was ist da passiert, wo kommt das Zeug her? Und es wurde ja nicht nur, das ist ja auch so eine Geschichte, nicht nur in Russland produziert. Andere Geheimdienste, andere Länder kennen dieses Verfahren, das Rezept auch steht, hat mir jemand gesagt, sogar irgendwie im Internet. Also wenn man wirklich an der Aufklärung interessiert ist, dann sollte man doch zusammenarbeiten und nicht diejenigen, die man beschuldigt, ohne definitive Beweise zu haben, völlig außen vor zu lassen. Ich denke schon, dass Russland auch ein vehementes Interesse daran hat, das aufzuklären, prinzipiell.
Eine andere Theorie, die man natürlich auch lesen konnte, war, Putin wollte möglicherweise gerade vor dieser Wahl diese aggressive Reaktion des Westens provozieren, damit seine Wähler sich nochmal bestätigt sehen und sagen, wir brauchen einen starken Mann wie Putin, der unser Land nach außen wirklich auch stark vertritt.
Klar, man kann sich auf den Standpunkt stellen, das große Interesse, denn es war ja nicht zweifelhaft, dass Putin die Wahl gewinnt, aber das große Interesse war, die Wahlbeteiligung zu erhöhen, damit eben die Legitimität größer ist. Also je mehr dahin gehen, ne, umso besser sieht das ja aus. Also rein theoretisch kann man sagen, das war im Interesse Putins. Die Frage ist, wie zynisch ist das denn? Und muss man das dann mit Giftgas machen? Also auf diese Schiene will ich nicht gehen. Ich möchte Beweise haben, ich möchte herausfinden, also kann ich ja nicht, aber ich möchte, dass herausgefunden wird, wer da wirklich dahinter steckt, wer da welche Interessen hat und wem das im Endeffekt nützt. Klar ist, das hat mir ein russischer Freund gesagt, in der Schlange vor so einem Wahllokal hat er ein Gespräch mit angehört und da sagte einer, also ich wäre ja nicht zur Wahl gegangen, aber das, was die Theresa May da gerade macht, also das muss man ja jetzt unterstützen. Das ist sowieso sowas, dass man im Westen nicht realisiert, je größer der Druck ist, je stärker man diesen Druck erhöht, ja umso mehr schweißt man doch auch diejenigen zusammen mit Putin, die ihn ja durchaus kritisieren. Ich bin sowieso der Meinung, die kriegen das mit der innerpolitischen oder innenpolitischen Kritik gut selber hin, die Russen.
Was man stattdessen tun sollte, darüber wollen wir heute Morgen natürlich sprechen. Gabriele Krone-Schmalz ist unser Gast. Eiszeit heißt ihr Buch, wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist. Fragen an den Autor. 0681 65 100 ist unsere Nummer.
Frau Krone-Schmalz, Sie haben ja in Russland gelebt. Meine Frage, Putin, der ehemalige KGBler, Putin, der Kriegshetzer, Putin, der Angler, Putin, der Freund der russisch-orthodoxen Kirchen. Welchen Putin haben die Russen gewählt? Können wir aufgeklärten Westler dieses Volk verstehen?
Ja, ich versuche ja alles an Informationen zusammenzutragen, damit man es versteht. Wobei mir immer ganz wichtig ist, es ist ja nicht so, dass ich Verstehen so interpretiere nach dem Motto, ich verstehe dich ja so gut, ist alles in Ordnung. Sondern Verstehen als Begreifen, was Sache ist, damit man eine Basis hat, um intelligent und gut und vernünftig handeln zu können. Sie haben alles Mögliche aufgezählt. Ich denke, ein Begriff ist der entscheidende, Putin und Stabilität. Stabilität ist etwas, wo die meisten Menschen aus dem Westen eher so die Nase rümpfen und so von oben herab. So, das ist unter unserer Würde. Stabilität, das hat man irgendwie. Nein, Stabilität hat man überhaupt nicht, wenn man in Russland lebt und aus der Sowjetunion kommt. Und diese Garantie einer Stabilität, einer Kontinuität, um auf der Basis dann tatsächlich, die ja wirklich sehr, sehr großen, schmerzhaften Reformen mal angehen zu können. Da haben die auch ein Defizit. Das ist aber wieder ein anderes Thema. Das ist der wesentliche Grund nach meiner Einschätzung, warum die Menschen bei Putin bleiben und wenn sie ihn x-mal kritisieren für alles Mögliche. Aber das ist die Basis.
Schon interessant ist ja, wenn man sich mal die Mediatheken diese Woche anguckt, zum Beispiel Ihr Kollege Udo Lilischkis hat eine Dokumentation gemacht für Phoenix und da sieht man dann immer wieder Menschen in der Peripherie, die in Dörfern leben, die vollkommen heruntergekommen sind. Ja. Kein Wasser, kein Strom, es mangelt quasi an allem, sieht fast aus wie im Mittelalter. Und trotzdem sagen diese Menschen, wir müssen Putin wählen.
Ja.
Wie erklären Sie sich das?
Also diese Geschichte mit Stabilität ist das eine. Was man sicher auch nicht unterschätzen sollte, die Entwicklung, die gekommen ist, dass man halt nicht im Westen den Freund hat, mit dem man gemeinsam eine neue Zukunft gestalten möchte, sondern mehr oder weniger im Wochentakt höchstens, kommen die Vorwürfe aus dem Westen. Ja, das reicht also von Doping über Hacken, über was weiß ich was, alles aggressive Politik. Und dann ist man schon froh, wenn man jemand hat, der dem Paroli bietet und sich eben nicht alles bieten lässt. Also auch die, was man auch nicht unterschätzen darf, die Sowjetunion und das Zusammenbrechen der Sowjetunion macht ja für Menschen auch eine Menge aus, wenn ihnen alles verloren geht, was sie an bekannten Strukturen hatten. So schlecht die gewesen sein mögen, aber man hat sich eingerichtet und man kannte sich aus. Das ist alles weg und das hat auch was mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Und Putin ist ganz sicher einer gewesen, der diesem gebeutelten russischen Volk sowas wie Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein wiedergegeben hat. Und das wiederum hat was mit Menschenwürde zu tun. Es nützt ja gar nichts, immer mit so einer Häme da unterwegs zu sein und auf Menschen runterzublicken und zu sagen, ja, wie blöde muss man eigentlich sein, so einen Putin zu wählen. Dafür muss man sich auf das Leben, auf die Strukturen einlassen dieser Menschen und vor allen Dingen auch auf den Erfahrungshintergrund. Diese Menschen haben einen anderen Erfahrungshintergrund als wir.
Aber trotzdem sehr interessant ist ja, dass es diesen Menschen offenbar dann weniger um die eigenen konkreten Lebensbedingungen geht, sondern ja um eine Sehnsucht, die Putin anscheinend stillt in ihnen.
Sicher auch. Wobei, das sollte man nicht unterschätzen oder unterschlagen. Es gibt einen enormen Reformstau. Natürlich hat man sich, was heißt natürlich, aber man hat sich in Russland auch lange darauf verlassen, dass durch die sprudelnden Einnahmen durch Erdöl und Erdgas, wo ja die Preise höher waren, dass man da anders wirtschaften konnte und anders auch Geschenke verteilen konnte. Das ist ja keine langfristige Geschichte. Und Reformen wurden hintangestellt oder, naja, es war alles ein bisschen schwierig. Wobei auch das ist ja nicht unbedingt eine russische Spezialität. Wie oft ist es auch bei uns so, dass der politische Wille da ist, aber dass die Umsetzung dann, ich sag mal, im Mittelbau hakt. Und das ist in Russland ganz extrem so. Sie haben das, was von Putin oder von der Administration, von der Kreml-Administration kommt, das muss ja noch lange nicht in Westsibirien oder in Südrussland oder wo auch immer entsprechend umgesetzt werden. Das ist eine Frage des Willens, sicher auch, aber es ist auch eine Frage des Trainings. Und das ist etwas, was ich seit Jahren versuche, auch klarzumachen. Sie können doch nicht demokratische Strukturen, das Denken und das Arbeiten darin, auf Knopfdruck etablieren in einem Land, das sich über 11 Zeitzonen erstreckt, mit allem, was man sich an Gegensätzen vorstellen kann und die eben historisch aus einer ganz anderen Ecke kommen.
Also der Blick auf die spezifische Identität der Menschen, ja, der hilft häufig. Eine nächste Hörerfrage.
Frau Krone-Schmalz, 2 kurze Fragen. Einmal, denkt irgendjemand noch an die große Hilfsaktion Anfang der 90er Jahre, als es Russland unter Jelzin wirklich ganz schlecht ging, der Winter, wo hier aus Deutschland viel geholfen wurde? Und die zweite Frage, ist es nicht auch so, dass diese Dämonisierung bestimmt zweiseitig ist? Ich sage nur Stichwort Russia Today, Stichwort Lisa, also das angeblich vergewaltigte Mädchen, und andere wirklich eindeutig dämonisierende und negativisierende Sachen, die auch aus der Richtung kommen. Wer kann da sagen, wer jetzt wen dämonisiert?
Ja, das ist eine gute Frage. Insofern mal folgenden Gedanken. Realität, uns geht es ja darum, dass man Realität begreift. Und Realität ist eben keine Momentaufnahme, sondern Realität ist ein Prozess. Und um das zu verstehen, was wir jetzt haben, womit wir es jetzt zu tun haben, ist es nötig, über Chronologie Bescheid zu wissen, Ursache und Wirkung nicht zu verwechseln und zumindest zu versuchen herauszufinden, wer in einer Angelegenheit agiert und wer reagiert. Und da, wenn Sie sagen, die Dämonisierung, wenn ich das jetzt mal so im Kurz-Schnelldurchgang machen sollte, in der ersten Amtszeit von Putin, und das lässt sich nachweisen, darüber muss man nicht streiten, hat es so viele Angebote der Zusammenarbeit und Ideen der Zusammenarbeit gegeben, von russischer Seite, von Putin-Seite. Die sind entweder nicht ernst genommen worden oder gleich beiseite geschoben worden. Möglicherweise aus der Überlegung heraus, mit Russland muss man nicht mehr rechnen. Das ist zwar ein Koloss, aber ein ziemlich hohler Koloss. Und wenn sich das dann immer weiter fortsetzt und wenn Russland erleben muss, dass russische Interessen überhaupt nicht zur Kenntnis genommen werden, dann staut sich das natürlich auf, völlig klar. Und irgendwann ist auch in Russland sowas wie eine rote Linie erreicht. Die wurde dann spätestens in der Ukraine erreicht. Jetzt will ich nicht weiter über die Ukraine, das ist kompliziert, habe ich auch versucht, alles zu erklären. Aber um auf Ihre Frage noch weiter zu antworten, der erste Teil. Natürlich, das ist durchaus im Bewusstsein in Russland, dass die Deutschen den Russen so geholfen haben. Aber ich zitiere mal einen russischen Bekannten, der hat gesagt, es ist grandios, was ihr gemacht habt. Ihr habt uns geholfen in einer Situation, das war menschlich großartig. Aber sobald wir euch auf Augenhöhe begegnen, da hört das auf mit der Zugewandtheit. Und wenn Sie sagen, ist das überhaupt noch präsent, dann gehe ich noch ein Stück zurück. Ist uns eigentlich präsent, wie grandios es ist, dass russische Menschen die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg vergeben haben und uns respektieren und akzeptieren und das kein Hinderungsgrund ist. Diese Versöhnungsbereitschaft, es hat, das muss man offensichtlich manchmal betonen, es hat 27 Millionen Tote gegeben im Zweiten Weltkrieg durch deutsche Schuld. Das wäre vielleicht ab und zu auch mal eines Gedankens wert, weil wir ja mit Blick auf andere Länder, Polen, baltische Staaten, Israel sowieso, durchaus bereit sind, die Politik ein wenig anders zu betreiben, mit Blick auf unsere historische Schuld. Bei Russland spielt das immer überhaupt keine Rolle.
Nun hat der Hörer vorhin auch diesen Propagandakrieg angesprochen, wenn man ihn vielleicht mal so nennen mag. Also das entführte Mädchen, ja, ja. Lisa hat er genannt. Wir erinnern dran, die Geschichte, die sich ja dann als falsch herausgestellt hat, wo dann einschlägige Medien wie RT Deutsch verbreitet haben, ja, Deutschland will hier was vertuschen. Und damit wollte man ja offenbar in die Flüchtlingsdebatte eingreifen, indem man sagen wollte, guckt mal, die Flüchtlinge sind alle so kriminell. Das sind ja schon ganz schöne Eingriffe auch in die Innenpolitik.
Ja, also ich würde das wirklich nicht überbewerten. Ich habe leider die Chronologie jetzt nicht parat, aber wäre interessant, das mal nachzulesen. Ich habe mit einer russischen Kollegin darüber gesprochen, die nicht für RT arbeitet, aber egal, die mir sagte, sie findet es doch merkwürdig, weil russische Medien das auch relativ schnell gerade gerückt haben und gesagt haben, das stimmt nicht, das war ein Fake und das wurde dann aber weiter so transportiert. Wissen Sie, wir haben, oder ich mache es mal andersrum, es gibt einen Medienwissenschaftler, der heißt Uwe Krüger. Und der hat das alles auch untersucht und sehr breit beobachtet. Und der sagte, wir brauchen dringend Lehrstühle für Propaganda-Analyse, für kritische Propaganda-Analyse. Und der hat sowas von recht. Denn Propaganda können sie leider alle. In Moskau, in Washington, in den Hauptstädten der EU, in Kiew auch. Und Medienkonsumenten dafür zu sensibilisieren, wie man Propaganda erkennt oder wie man sich dagegen schützt. Das ist in Zeiten von Social Media und von unkontrolliertem Internet, Infos in Anführung, ist das so wichtig, weil die Möglichkeiten, die es gibt, das haben wir jetzt nun gerade ja auch durch diesen Facebook, ja genau, durch Cambridge Analytics, was die also machen können durch ihre Programme, nämlich Menschen beeinflussen, die Möglichkeiten, die es gibt. Und wenn man das mal durchspielt in dieser eisigen Zeit voller Misstrauen, wie schnell ist es möglich, Menschen kriegsbereit zu machen, indem man sie entsprechend anfüttert? Denn sie brauchen nur, auch das ist ja wissenschaftlich längst bewiesen, sie brauchen nur auch Lügen, nur lange genug zu wiederholen, dann setzt sich das, ja, dann ist das so ein Bodensatz, auf dem sich alles andere aufbaut. Also es ist schon gefährlich, das darf man nicht runterreden und dafür sollte man das nötige Instrumentarium haben.
Möglicherweise bräuchte man auch ein Schulfach, damit man den Kindern beibringt, wie man mit Medien umgeht, richtig und Propaganda erkennt und eben nicht nur alles weiterleitet und klickt und shared. Und
gerade in der Schule, das wirklich schon längst eine, das heißt ja immer so schön, eine Medienkompetenz. Das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte.
Eine nächste Frage.
Ich hätte gern gewusst, ob mir jemand erklären kann, warum sich die Amerikaner so auf die Sowjetunion einschießen und alle Europäer wie die Lemminge mit ihrer Meinung hinterher. Und die Amerikaner selber, die haben doch nun schon genug angerichtet. Ich sage nur ein Beispiel: Irak, wo heute noch Folgen sind nach all den Jahren. Schlimme Folgen für die Leute da unten. Amerikaner haben sich zurückgezogen. Aber die Bösen, das sind ja die Russen. Zum Glück gibt's die.
Ja, zwei Dinge dazu. Man muss eigentlich nur in die offiziellen Publikationen von Thinktanks, so Denkfabriken in USA gucken, um festzustellen, dass es seit etwa 100 Jahren das erklärte Ziel der USA ist, ein gutes Verhältnis zwischen Deutschland und Russland, zwischen den Ländern der EU, also Westeuropa, damals gab es die ja noch nicht, und Russland zu verhindern. Weil das ist nicht in amerikanischem Interesse. Dass die Amerikaner das so sagen, ist logisch und ist auch legitim. Außenpolitik ist immer eine Frage von Interessen, das ist überhaupt keine Frage. Man sollte es nur dann auch als Interesse benennen und nicht irgendwie humanitäre Deckmäntelchen drüber zu hängen, damit die Interessen besser aussehen. Da kann man ganz eindeutig nachlesen, dass es ist nicht im Interesse der USA, ein prosperierendes, also ein gut entwickeltes Verhältnis zwischen Westeuropa, Russland und den Ländern drumherum, heutzutage kann man sagen zwischen EU und der Eurasischen Union. Das ist nicht im Interesse der USA. Unter diesem Gesichtspunkt muss man auch die verhängten Sanktionen betrachten, denn es waren die USA, die da am meisten drauf gedrungen haben und die osteuropäischen Verbündeten. Das ist so die Gruppe, die darauf gedrungen haben und die nach wie vor darauf drängen. Das muss man wissen und dann halte ich es mit Herrn Ischinger, dem Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, der gesagt hat, Europa muss sich emanzipieren, muss seine Interessen auch mal auf den Tisch legen. Denn das ist auch klar, unter den Sanktionen beispielsweise leiden die USA nicht, ganz im Gegenteil, wie die Zahlen beweisen, ganz im Gegenteil. Aber die EU leidet unterschiedlich stark. Deutschland leidet extrem darunter. Es ist gegen unsere eigenen Interessen. Und insofern haben Sie völlig recht, es ist an der Zeit, dass die Interessen, die wir haben, jetzt nicht nur Deutschland, sondern Westeuropa, dass die auch mal auf den Tisch kommen. Ein Gedanke, der mir dazu auch kommt, es wäre ja schön, wenn Europa mit einer Stimme sprechen könnte, weil das würde dann mehr Gewicht geben in der Welt. Aber wenn man versucht, die Interessen zu analysieren, die beispielsweise jetzt Deutschland, Frankreich, Spanien und dann Polen und die litauischen Staaten, die baltischen Staaten haben, also Litauen, Lettland, Estland, dann kommt man da nicht auf einen Nenner, weil die ganz andere Vorstellungen davon haben, wie man mit Russland umgehen soll. Moskau ist für diese Länder immer noch ein Synonym für Sowjetunion und Erinnerung an schlimmste Zeiten. Also es ist an der Zeit, unsere Interessen zu benennen und sich gegen andere zu wehren und nicht von einem Extrem ins andere zu fallen und jetzt das dann als Anti-Amerikanismus sozusagen desavouieren zu lassen. Das ist nicht die Ebene, auf der das sich abspielen sollte.
SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Gabriele Grone-Schmalz ist unser Gast. Eiszeit heißt das Buch, wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist. Sie rufen uns an unter 0681 65 100.
Sind nicht die russisch-ukrainischen Beziehungen durch Stalins ungesühnten Völkermord an 6 Millionen Ukrainern durch bewusst herbeigeführten Hungertod so belastet, dass es eine Illusion ist, an eine diplomatische Lösung des ostukrainischen Konflikts zu glauben? Dankeschön.
Nein, das glaube ich nicht. Vor allen Dingen grundsätzlich, die Verbindungen zwischen Russen und Ukrainern sind ja schon allein durch die vielfachen familiären Verbindungen sowas von eng und sowas von besonders und speziell. Das Problem, was in der Ukraine besteht, ist, dass es tatsächlich, ohne auch das jetzt überzubewerten, aber dass es doch einen Unterschied gibt, ob sich etwas im westlichen Teil der Ukraine abspielt oder im östlichen Teil der Ukraine. Als die Ukraine selbstständiger Staat geworden ist, sind die östlichen Landesteile, sagen wir mal, politisch vernachlässigt worden. Das war auch immer ein großes Problem. Nachdem dann dieser Putsch auf dem Maidan passiert ist und auf die Art und Weise eine Regierung an die Macht kam, die überhaupt kein Hehl übrigens daraus gemacht hat, allesamt nicht, dass es ihr Interesse ist, nicht nur zur EU zu kommen, sondern eben auch NATO-Mitglied zu werden, was ja die russischen Interessen extrem berührt. Als das dann so war, haben Menschen in der Ostukraine durch die Ausrichtung der Politik in Kiew, haben Menschen in der Ostukraine sich Sorgen gemacht und gesagt, wir wollen jetzt aber wenigstens unsere Rechte doch mal aufs Tableau bringen. Zu Beginn war das in der Ostukraine ein sich Wehren gegen eine bestimmte Ausrichtung der neuen Politik in Kiew. Dass Russland das dann instrumentalisiert hat und sich da draufgesetzt hat, kann man bewerten, muss man nicht, kann man aber erklären. Und was dann mit der Krim passiert ist, man muss sich das, wie gesagt, auch mal aus russischer Perspektive betrachten. Auf der Krim liegt die russische Schwarzmeerflotte. Und wie sollte das bitte aussehen, wenn jetzt plötzlich die Krim NATO-Gebiet wird, dann kommen die mit ihrer Flotte nicht mehr aus dem Hafen raus. Das alles wäre nach meiner Einschätzung, und da bin ich nicht alleine, zu verhindern gewesen, wenn man im Vorfeld dieser ganzen Krise, und es ist ja teilweise ein Krieg, wenn man im Vorfeld dieser ganzen Ukraine-Krise, wenn man Moskau ins Boot geholt hätte und wenn Brüssel, Kiew, Moskau darüber gesprochen hätten, wie es am besten für die Ukraine abzuwickeln wäre. Denn Fakt ist, dass die Ukraine sehr viele wirtschaftliche und sonstige Beziehungen zu Russland hat. Die kann man nicht einfach kappen. Fakt ist, dass die Ukraine sowas von pleite ist. Also man hätte im Sinne der Ukraine Moskau mit einbeziehen müssen.
Zum ganzen Bild gehört ja auch der Satz, den Sie in dem Buch schreiben. Russland, schreiben Sie, hat völkerrechtswidrig mit eigenen Truppen auf ukrainischem Gebiet eingegriffen, als eine militärische Niederlage der Rebellen drohte. Das schreiben Sie ja in dem Buch auch.
Ja, das ist ja das, was ich versuche. Ich möchte schon die Dinge beim Namen nennen, völlig klar. Ich bin allerdings sehr, sehr skeptisch und zurückhaltend, was den Begriff Annexion der Krim betrifft, weil es gibt Völkerrechtler, die das so sehen. Und es gibt aber auch eine Gruppe von anderen Völkerrechtlern, die das ganz anders sehen und die sagen, nee, eine Annexion, da müssen andere Kriterien dazukommen, also eine räuberische, gewaltsame Landnahme, und das war ja nicht der Fall, sondern es handelt sich um eine Sezession, um eine Abspaltung etc. etc. Ich bin ja kein Völkerrechtler, aber ich denke, dass es im Sinne unserer Gesellschaft, im Sinne der theoretisch formulierten Werte unserer Gesellschaft, doch bitteschön nötig wäre, dass man darüber zivilisiert streiten kann und nicht, dass diejenigen, die diesen Gedanken auch nur zu denken wagen, in eine Ecke gestellt werden, die dann überhaupt nicht mehr zu Wort kommt. Ja, das ist dann schon fast ein Verbrechen, wenn man das so macht. Nein, darüber zu streiten, Argumente auf den Tisch zu legen und vor allen Dingen, und das ist das ganz Entscheidende, mal darüber nachzudenken, wie kommen wir denn aus der Geschichte wieder heraus? Dass man also versucht zu überlegen, wie kann man zu einer neuen Entspannungspolitik kommen? Das heißt ja nicht, dass man jemand in bestimmte Körperteile kriechen muss. Das heißt einfach, dass man Interessen auf den Tisch legt und zu einem Interessenausgleich kommen muss. Ganz erwachsen. Ja, also dass man sich über eine neue Entspannungspolitik Gedanken macht, statt so eine mittelalterlichen Konfrontationskurs zu fahren, der sicher nicht, also der ein Risiko darstellt.
Wie diese Entspannungspolitik aussieht, darüber werden wir natürlich noch sprechen gegen Ende der Sendung. Wir hören eine weitere Hörerfrage.
Nachdem Russland die Krim annektiert hat, ist zu befürchten, dass Russland auch den Donbass annektiert? Oder ist mit einer Abspaltung zu rechnen, ähnlich wie es mit Abchasien oder Südossetien geschehen ist?
Da haben Sie ja gleich eine ganze Reihe von sehr komplizierten Themen angesprochen. Ich möchte Folgendes mal vorausschicken, weil wenn Sie sagen, Russland die Krim annektiert hat, ich habe ja gerade schon auseinandergenommen, dass man das nicht unbedingt so sehen muss, dann muss man ja überlegen, warum ist das passiert? Und die westliche Interpretation ist ja so, dass Russland eine aggressive Politik betreibt und eine expansive Politik betreibt. Das führt ja auch dazu, dass das westliche Narrativ so ist, also die haben das mit der Krim gemacht, das ist jetzt damit zu rechnen, dass sie sich, was weiß ich, auch Polen und die baltischen Staaten unter den Nagel reißen, ne? Weil eben Moskau eine expansive, aggressive Politik verfolgt. Dazu folgenden Gedanken. Es gibt einen amerikanischen Politikwissenschaftler, der hat auf Folgendes aufmerksam gemacht. Und das scheint mir sehr, sehr erhellend zu sein. Der hat gesagt, es gibt zwei sehr unterschiedliche Gründe, warum sich Staaten so verhalten, dass ihr Verhalten von anderen Staaten als bedrohlich wahrgenommen wird. Der erste Grund ist, klar, Ruhm, Geltungssucht, Expansionsdrang aus ideologischen Gründen. Das klassische Beispiel hierfür wäre Hitler. Der zweite Grund, warum sich Staaten so verhalten, dass es bedrohlich aussieht, ist Unsicherheit, Furcht, also eine ganz andere Gemengelage. Und das große Problem besteht darin, dass je nachdem, um welche Art es sich handelt, die politische Antwort eine andere sein muss. Während im ersten Fall sowas wie Abschreckung und Drohung und solche Dinge sinnvoll wären, wenn sie denn überhaupt nutzen, sind sie im zweiten Fall komplett kontraproduktiv, weil sie nämlich ganz sicher in eine Eskalationsspirale hineinführen, weil sich der Staat, der sich angeblich aggressiv verhält, weil der sich dann weiter bedroht fühlt und noch aggressiver wird, etc. etc. Die Folge, die man daraus ziehen kann, gedanklich, ist, dass die Motivation Russlands kein aggressiver Expansionsdrang ist, sondern das, was sie aggressiv machen, das kann sich ja aggressiv äußern, aus einer, sagen wir mal, strategischen Defensive heraus passiert. So, und dieses zu realisieren müsste normalerweise dazu führen, dass man mit Russland über seine Interessen redet. Denn gucken Sie doch mal auf die Landkarte. Russland hat sich nicht ausgedehnt, ganz im Gegenteil, sondern versucht jetzt, die weitere Ausdehnung des Westens irgendwo mal noch in Sichtweite seiner Grenzen zu stoppen.
Wobei der Westen natürlich sagt, wir dehnen uns nicht aus, wir fördern die Demokratie und wir stellen entsprechende Gelder dafür zur
ja,
Verfügung.
Auch. Ja,
da schreiben Sie ja auch in dem Buch, dass es durchaus ambivalent ist.
Das ist sehr ambivalent, Geldern. Das finde ich sehr ambivalent und zwar aus folgendem Grund. Man kann sich nicht hinstellen und sagen, die Mehrheit der Ukrainer will in die NATO, wenn man vorher Milliarden da reingesteckt hat, dass man die öffentliche Meinung umdreht. Das lässt sich ja alles nachweisen. Und um bei der Gelegenheit auch das gleich auf den Tisch zu bringen, was ja auch immer gesagt wird, ja, was können wir dafür, wenn die NATO so attraktiv ist, dass die Länder da rein wollen, die sind selbstständig, die sind frei, das ist deren freier Wille, also bitteschön, das stimmt. Aber es ist auch das gute Recht der NATO, aus übergeordneten politischen Gründen so etwas entweder zu verweigern oder sich intelligente Gedanken darüber zu machen, wie eine Sicherheitsarchitektur unter den veränderten geopolitischen Bedingungen aussehen muss. Also das finde ich in der Tat grenzwertig.
Also muss man das vielleicht doch so zuspitzen, wenn man Ihr Buch gelesen hat. Die Pointe ist so ein bisschen, dass nach dem Zusammenbruch des Ostblocks gerade der Westen aggressiv, expansiv sich verhalten hat und Russland eher zurückgewichen ist.
Sagen wir so, es hängt ja sehr viel von der Wahrnehmung ab, wie man etwas wahrnimmt. Ja, das ist, also Wahrheit ist eine Geschichte und wie eine Wahrnehmung ist. Und die russische Wahrnehmung ist natürlich, dass sich der Westen aggressiv ausgedehnt hat. Und da spricht ja so furchtbar viel nicht gegen, weil die EU ist nach Osten gewandert, die NATO ist aber sowas von nach Osten gewandert und eben die Perspektive, die es für Georgien und für die Ukraine gibt, ist etwas, was Russlands Interessen wirklich stark bedroht.
Weiteres Beispiel ja auch der Raketenabwehrschirm.
Der Raketenabwehrschirm ist ein ganz schlimmes Beispiel. Und da muss man sich auch Sorgen machen. Der in Polen soll jetzt 2018 in Betrieb genommen werden. Und da ja die offizielle Argumentation immer die war, der richtet sich im Wesentlichen gegen Iran und das Atomprogramm dort und allenfalls noch gegen Nordkorea, aber natürlich nicht gegen Russland. Wir haben aber nun seit einiger Zeit ein Atomabkommen mit dem Iran. Also der Grund fällt schon mal weg. Wäre es ja eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, das zumindest auszusetzen, um Russland da nicht weiter mit unter Druck zu setzen. Denn das Raketenabwehrsystem in Polen, wo sich die Experten streiten, ob das aus so einem Abwehrsystem auch ganz leicht durch ein paar Umbauten ein Angriffssystem werden kann, das macht definitiv die sogenannte Zweitschlagkapazität Russlands kaputt. Also das muss ja mal alles auf den Tisch. Da muss man ja wenigstens mal drüber reden.
Eine nächste Frage.
Geht es in Russland um Dämonen oder um Machtpolitik, der kritische Journalisten geopfert werden, die Krim besetzt wird und der Krieg in der Ostukraine weitergeht?
Ja, kritische Journalisten ist natürlich so ein Stichwort. Da räumen Sie in dem Buch ja auch ein, Russland stand schon mal besser da, was Meinungsfreiheit und Pressefreiheit angeht.
Ja, das ist wohl wahr. Das habe ich auch am eigenen Leibe insofern erfahren können. Die Endzeit Gorbatschows, Ende der 80er Jahre. Da stand Pressefreiheit nicht in der Verfassung, aber die Pressefreiheit war da, weil durch Perestroika und Glasnost und das ganze Umdenken und diese unglaubliche, fast unbeschreibliche Aufbruchsstimmung, das war da, das war ein Bedürfnis. Und was mir auch aufgefallen ist, man ist mit diesen Freiheiten sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, sehr gut umgegangen. Ja? Also man wusste genau, da darf man nichts riskieren und falsch machen. Das ist ein hohes Gut und damit muss man anständig umgehen. Das ist unter Jelzin mehr oder weniger zusammengebrochen. Da hat es dann irgendwann in der Verfassung gestanden. Aber die praktische Umsetzung war eine ganz andere. Das hatte unter anderem damit zu tun, dass Oligarchen sich Sender kauften. Und also bei aller Liebe, ob jetzt ein Sender vom Staat oder von jemand, der viel Geld hat, manipuliert wird, das beides hat mit Pressefreiheit nichts zu tun. Pressefreiheit steht in der Verfassung, in der, sagen wir mal, in der praktischen Umsetzung gibt es in Russland einiges zu kritisieren. Wobei ich mir auch wünschen würde, es gibt ja durchaus Bereiche, wo sich die Kollegen in Russland bemühen. Es gibt ein sehr kritisches Radio, Echo Moskwa zum Beispiel. Es gibt einen Internetfernsehsender, Dosht, da ist es auch einiges los. Es gibt im Hörfunk sehr, sehr kritische Live-Sendungen, wo sich Bürger melden können und wo die Kollegen dann versuchen, das auch an die entsprechenden Stellen weiterzugeben. Also wo man die Missstände im eigenen Land durchaus kritisiert. Also die Kritik an innenpolitischen Zuständen in Russland ist ja nicht tot. Kritisch wird es, wenn man die Machtfrage stellt. Da haben Sie schon recht. Kritisch wird es, wenn man die Machtfrage stellt. Nur meine Überlegung, ich will das immer um Gottes Willen nicht irgendwie schönreden oder wegschieben, das sind Dinge, da dreht sich mir auch der Magen um. Das ist nicht meins. Aber meine Aufgabe begreife ich so, dass man es erklärt, dass es so ist und dass man vor allen Dingen die Basis zumindest versucht zu liefern dafür, dass man trotz allem eine vernünftige Politik versucht, die den Frieden erhält. Denn wir können nicht die innenpolitischen Zustände Russlands ändern. Wer das glaubt, der ist aber sowas von naiv.
Werner Micheli aus Saarbrücken hat uns gemailt. Er schreibt, Homosexuelle werden in Russland wegen ihres Schwulseins benachteiligt, verfolgt und bestraft. Russland ist keine Insel der Seligen. Und dann schreibt er noch ironisch, Gerhard Schröder nennt Putin trotzdem einen lupenreinen Demokraten.
Ach ja, das sind alles so die Dinge. Ich glaube, dieser lupenreine Demokrat, das ist, wenn Herr Schröder gewusst hätte, was das auslöst, hätte er es wahrscheinlich nicht gesagt. Denn nicht mal Herr Putin hat sich als lupenreiner Demokrat empfunden, wie auch. Diese Bezeichnung hängt ihm wahrscheinlich nach bis ans Ende seiner Tage und führt immer dazu, dass Leute anfangen zu lachen oder zu lächeln und zu sagen, naja, so. Das ist nicht das Kriterium. Was erwarten Sie? Eine lupenreine Demokratie, ich gehe mal so weit zu sagen, eine lupenreine Demokratie haben wir mittlerweile auch nicht mehr, weil Verbände und Parteien etwa durchaus Dinge durchziehen, die mit demokratischen Regeln zumindest mal zu befragen wären. Oder wenn Sie sich die EU angucken, da sind die Entscheidungsgremien weder demokratisch legitimiert noch demokratisch kontrolliert. Heißt alles nichts mit Blick auf Russland. Wenn Sie Homosexuelle ansprechen, ja, du lieber Gott, in Russland hat es keine sexuelle Revolution gegeben, in Deutschland schon. In Deutschland hat es ziemlich lange auch den Straftatbestand gegeben, homosexuell zu sein. Also wir haben ziemlich lange gebraucht, das in unser Gesellschaftsleben und in unseren Kopf reinzukriegen, das zu integrieren. Auch das geht nicht auf Knopfdruck. Und bei aller Liebe, wenn Sie Umfragen nehmen in Russland, es ist ja nicht so, als ob Putin und seine Kreml-Mannschaft die Homosexuellen aus weiß der Himmel was für Gründen verfolgen. Das entspricht dem Bedürfnis in der Gesellschaft. Man kann es auf den Nenner bringen, die sollen machen, was sie wollen, aber das sollen sie bitte zu Hause machen und sollen uns in der Öffentlichkeit nicht damit belästigen und sollen vor allen Dingen nicht junge Leute in irgendeiner Form dazu bringen oder motivieren oder irgendwie so. Diese Haltung, die muss man nicht teilen, aber man muss sie doch erklären können, dass eine Gesellschaft diesen Erfahrungshintergrund, den wir haben, nicht hat.
SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Zu Gast ist heute Gabriele Krone-Schmalz. Das Buch heißt Eiszeit, wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist. E-Mail von Margarete Frank aus Oberhausen. Das Bruttoinlandsprodukt Russlands entspricht etwa dem von Italien, schreibt sie. Ist es der Korruption und den mafiösen Strukturen zu verdanken, dass zu Zeiten eines hohen Ölpreises keine Wirtschaftsreformen durchgeführt wurden, stattdessen massiv Kapital ins Ausland transferiert wurde? Dann sind wir dann vielleicht auch schon wieder in London angekommen.
Ja, richtig, ja. Das ist eine ganz spezielle Geschichte. Also klar ist, und haben Sie vollkommen recht, das größte Problem überhaupt ist die Korruption. Die gnadenlose Korruption von unten nach oben und von rechts nach links und quer und überhaupt. Korruption hat ja auch einen anderen Hintergrund in Russland beziehungsweise in der Sowjetunion. Das auszumerzen, das abzuschaffen, da hat es auch unter Putin übrigens eine ganze Reihe von Programmen gegeben, um das zu versuchen, aber die sind zum Teil oder zum großen Teil auch wirklich gnadenlos gescheitert. Das ist ein Riesenproblem, da haben Sie völlig recht. Während die Preise so gesprudelt sind, also die Preise so hoch waren, ist viel ins Ausland geschafft worden, auch das ist völlig korrekt.
Und auch Frau May ist ja offenbar sehr, sehr dankbar für die Menschen, die in London Geld anlegen.
Ja, doch. Das, sagen wir mal, das finanzielle Engagement in Großbritannien aus Russland ist durchaus nicht zu unterschätzen, um es diplomatisch auszudrücken. Wenn ich jetzt noch meinen Faden hätte. Nein, das Geld ist auch ins Ausland gegangen. Aber was ich sagen wollte, darf man auch nicht ganz vergessen. Es hat auch einen Teil dazu gebracht, dass es Rentnern besser ging, dass bestimmte Sozialprogramme wenigstens bedient wurden. Aber das ist alles nicht genug. Und die Schere von arm zu reich ist in Russland enorm. Die Armut ist auch enorm. Und da wird jetzt auch erwartet, dass nach der Wahl, dass da jetzt was passiert, weil Putin ja wieder eine große Unterstützung bekommen hat und jetzt müsste da normalerweise was durchgezogen werden.
Eine nächste Hörerfrage.
Warum erwähnten Sie nur die Millionen von Toten durch das Nazi-Regime und nicht die Millionen von toten Sowjetbürgern durch die Politik Stalins?
Weil mit den Millionen Toten durch die Sowjetpolitik oder durch die Politik Stalins haben wir nichts zu tun. Und es geht um unsere Politik und darum, wie wir uns verhalten und darum, dass ich den Eindruck habe, dass das manchmal unter den Tisch fällt, dass wir dort sehr viel Unheil angerichtet haben.
Eine nächste Frage.
Wie beurteilt Frau Krone-Schmalz die ungute Rolle, die Großbritannien in der antirussischen Politik Westeuropas spielt?
Also die ungute Rolle jetzt durch die, genau, durch die Reaktionen oder durch die Aktion von Frau May. Ja, wie soll ich das beurteilen? Ich beurteile das sehr, sehr besorgt und halte das für ausgesprochen gefährlich, vor allen Dingen deshalb, weil es ja dazu geführt hat, dass auf EU-Parkett sich nun ganz schnell die Länder der EU solidarisiert haben mit einer Aussage, die eben lautet, es spricht eigentlich alles dafür, dass es Russland ist und wir stehen unverbrüchlich an Großbritanniens Seite. Und das halte ich für eine Eskalationsstufe, die nicht nötig gewesen wäre, bei allem barbarischen dieser Tat. Es ist eine barbarische Tat, das ist überhaupt keine Frage. Nur Aufklärung wäre sinnvoll und nicht wieder die Konfrontation, ohne letzte Beweise bis jetzt vorgelegt zu haben.
Ja, was meinen Sie, wird die Fußball-WM das Land verändern? Ist das neue Russland und ist Korruption noch ein Thema?
Korruption, ne, haben Sie ja hatten schon gehört, erwähnt, das ja. Hat, genau, Korruption ist nicht nur ein Thema, ist, glaube ich, das Thema oder eines der wesentlichen Themen. Dass die Fußball-Weltmeisterschaft das Land verändern wird, das glaube ich nicht. Ich hoffe, dass sie stattfindet, so wie sie geplant ist. Und ich hoffe, dass man den Menschen dort und allen, die da hinreisen, auch den Spaß und die Freude lässt und den sportlichen Teil an dieser ganzen Geschichte und nicht immer wieder mit politischen Nadelstichen versucht, das alles runterzuziehen. Denn es hat ja auch schon andere Länder gegeben, wo sehr viel Kritik angebracht ist. Aber da hat man wenigstens das sportliche Vergnügen gelassen.
Wir sollten vielleicht auch noch kurz auf Syrien eingehen. Da sprechen auch viele Hörer in ihren Fragen an. Auch das ist ja sozusagen ein geostrategisches Spielfeld. Vielleicht beschreiben Sie das mal aus Ihrer Sicht, was da gerade passiert.
Das nach dem Motto, wie viel Zeit haben wir noch? Nein, aber was in Syrien passiert ist, hätte vermutlich auch nicht passieren müssen, wenn sich die entsprechenden Mächte, die da alle Interessen haben, und da mischen ja viele mit, zusammengesetzt hätten. Das ist wahrscheinlich eine Illusion. Nur man muss ja konstatieren, dass der Beginn dieses Desasters daran lag, dass die westliche Staatengemeinschaft sich sehr schnell einig war, dass es in Syrien nur eine Lösung geben könnte, wenn Assad weg ist. Wir müssen uns alle nicht darüber streiten, ob Assad verbrecherisch handelt, ob Assad ein Diktator ist. Das ist aber alles nicht der Punkt, der dazu hätte führen können, dass man für Syrien eine Lösung findet, die eben nicht mit so viel Toten und so viel Leid und so viel Barbarischem verbunden ist. Dass Russland dann gesagt hat, nee, also mit uns funktioniert das nicht, Assad weg, hat auch mit russischen Machtinteressen zu tun, aber es hat auch, und das kommt mir hier viel zu kurz, es hat auch mit dem schon zitierten russischen Erfahrungshintergrund zu tun. In Russland weiß man, was passiert, wenn Staatlichkeit verloren geht und wie lange es dauert, etwas, was man weggepusht und weggeputscht hat, wie lange es dauert, da wieder Strukturen aufzubauen. Ich meine, gucken Sie doch nur nach Libyen. Wunderbar, der Verbrecher ist weg. Aber ob es den Menschen da jetzt besser geht als damals, das wage ich sehr zu bezweifeln.
Dieses Muster beschreiben Sie auch in dem Buch, dass Sie den USA ja quasi vorwerfen, dass Sie immer wieder versuchen, genehme Regime zu installieren, koste es, was es wolle, und dabei nicht verhandeln, sondern das einfach durchsetzen.
Das passt eben nach meiner Auffassung auch nicht zu den von uns propagierten Werten. Es kann nicht sein, dass wir durch die Welt laufen mit dem guten Gedanken, dass Demokratie die beste und menschlichste Form ist. Mag ja alles sein. Aber dass wir durch die Welt laufen und das überall versuchen zu implantieren in Gesellschaften, in Systemen, wo die Anschlussstellen noch fehlen. Das, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das hat ja nichts mit irgendeiner Arroganz oder sowas zu tun, sondern ganz im Gegenteil. Es hat damit etwas zu tun, dass man respektiert, wie sich Gesellschaften selbst organisieren. Und klar, man will denen was Gutes tun, ja, schön. Aber wenn dann was rauskommt, was alles andere als gut ist und was die Lebensrealität der Menschen schlechter macht, als sie vorher ist, dann helfen mir meine Werte nicht weiter, die ich habe.
Trotzdem bleibt das traurige Fazit. Beide Seiten versuchen sozusagen ihre Politik durchzusetzen. Putin unterstützt weiterhin Assad. Und man muss doch konstatieren, beide Seiten gehen aus geostrategischen Gründen über Leichen. Muss man doch eigentlich
ja,
so hart
absolut,
formulieren.
Absolut, aber es sind ja nicht nur die. Sie haben ja noch ganz andere Akteure. Sie haben in Syrien, Sie haben den Akteur Türkei, Sie haben den Akteur Iran, Saudi-Arabien mischt auch mit, Israel letztlich auch. Also von daher ist eine ganze Reihe von Akteuren, die versuchen, ihr persönliches politisches Süppchen auf Kosten der Syrer zu kochen. Und das ist ein Desaster.
Aber konkret hätte man also Ihrer Ansicht nach das Assad-Regime stabilisieren müssen und dann gemeinsam versuchen, Druck auf ihn auszuüben?
Auf jeden Fall wäre das die bessere Variante gewesen. Was stellen sich denn diejenigen vor, die sagen, wenn Assad weg ist, dann geht's erst richtig vernünftig los? In einem Land, wo auch, was die religiösen Ausrichtungen betrifft, ja auch eine sehr unübersichtliche Konstellation herrscht. Und diejenigen, die herrschen, das ist ja nicht die Mehrheit im Land, sondern umgekehrt. Also von daher, das sind Dinge, die man hätte berücksichtigen müssen für im Sinne der Menschen in Syrien. Wissen Sie, ich komme dann manchmal in so eine blöde Situation, dass es heißt, ja, die verteidigt jetzt Assad oder darum geht es nicht, sondern ich versuche aufgrund der Informationen, die man bekommen kann, zu überlegen, was hätte passieren können, um es zu stabilisieren. Und Stabilisierung und Stabilität ist für mich, wenn ich auf solche Länder gucke, kein zu vernachlässigendes Argument. Und Demokratie, ich bin ein glühender Verfechter von Demokratie. Ich weiß auch, wie anstrengend das ist. Und ich weiß vor allen Dingen, wie wichtig es ist, um Demokratie durchzuführen, dass man informierte Debatten braucht und keine aufgeheizten Feindbilder, die man sich gegenseitig um die Ohren haut.
Eine nächste Hörerfrage.
Ich wollte die Autorin fragen, ob sie Hintergründe kennt, dass es bei dem Fall der Mauer Absprachen gab, dass sich die Grenzen der NATO nicht nach Osten verschieben.
Ja, klar. Das kann man zum Teil auch nachlesen in Erinnerungsbüchern. Zum Beispiel hat Condoleezza Rice, die war ja dann später mal Außenministerin selber, die hat, und als es um die Vereinigung ging Deutschlands, da war sie eine enge Mitarbeiterin des damaligen amerikanischen Außenministers James Baker. Und die hat in einem Buch auch geschrieben, dass es, Zitat, eisenfeste Garantien gab, dass sich die NATO nicht nach Osten erweiterte. Es gibt ja auch einige, die das immer mit spitzen Fingern anfassen und sagen, nee, so ist es nicht gelaufen, so war es nicht. Fakt ist, dass die Überlegung, die es damals auch gab und die sicher sinnvoller gewesen wäre, sich nicht hat durchsetzen können, dass nämlich die NATO sich umstrukturieren muss, wenn ihr Gegenspieler, der Warschauer Vertrag, wenn der weg ist, die haben sich ja aufgelöst, der Ost-West-Konflikt, die Ost-West-Konfrontation plötzlich kein Thema mehr war, aber drohende Regionalkonflikte schon vor der Tür standen, zum Beispiel Jugoslawien. Also die Überlegung, dass man sich strukturell anders aufstellen muss, damit man gewappnet ist für Regionalkonflikte, das hat sich leider nicht durchgesetzt. Aber die NATO-Osterweiterung war, den kann ich jetzt nicht zitieren, weil es nicht autorisiert ist, aber es war ein anerkannter deutscher Politiker, der gesagt hat, die NATO-Osterweiterung war einer der größten Fehler, wenn nicht der größte Fehler seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
3 Minuten haben wir noch. Wir gucken nach vorne. Sie plädieren in dem Buch für Egon Bahrs Wandel durch Annäherung, kann man sagen, vielleicht zusammenfassend. Zitat, wir müssen wieder lernen, wie Egon Bahr darauf zu vertrauen, dass die westlichen Werte sich im Laufe der Zeit von alleine durchsetzen werden. Wie kann das friedlich laufen?
Also ich denke, dieser Begriff vertrauensbildende Maßnahmen ist ja auch so ein bisschen manchmal zur Lehrformel verkommen. Aber wenn man das ernst nimmt, dann könnte ich mir rein praktisch Folgendes vorstellen, dass man zum Beispiel dieses Raketenabwehrsystem in Polen ist eines der größten Stolpersteine, dass man sagen würde, das setzen wir jetzt aus, mal gucken, wie es mit Iran weitergeht. Gut, Trump arbeitet kräftig daran, das Abkommen obsolet zu machen, aber ist ein anderes Thema. Und die NATO-Perspektive für Georgien und Ukraine einfach mal rausstreicht aus den NATO-Papieren. So, auf dieser Basis könnten wir eine große Sicherheitskonferenz hinkriegen, wie wir das sogar in den Hochzeiten des Kalten Krieges geschafft haben, wo dann alle Dinge mal auf den Punkt oder auf den Tisch kommen, dass man darüber wirklich verhandelt und nicht die Interessen der Gegenseite gleich vom Tisch wischt. Also es gibt ein paar konkrete Dinge, die man machen kann. Die habe ich auch versucht zu beschreiben. Man könnte die NATO-Soldaten aus den baltischen Staaten und Polen abziehen, wenn Russland gleichzeitig seine Streitkräfte von der Westgrenze ins Landesinnere zieht. Also es gibt 1000 gute Ideen von Menschen, die sich damit beschäftigen. Der politische Wille muss nur da sein, dass man das mal anfängt.
Was wird aus der Krim? Da sehen Sie ja so ein wenig ein Vorbild in der saarländischen Geschichte.
Ja, richtig. Man könnte mit der Krim ja so ähnlich verfahren wie nach dem Ersten Weltkrieg, dass man, das Saarland war völkerrechtlich zu Deutschland gehörig, aber man hat Frankreich mit der Verwaltung beauftragt und 15 Jahre später hat man abstimmen lassen und die Leute wollten dann wieder zu Deutschland. Das könnte man als Vorbild nehmen, also UN-Mandat für die Krim. Also es gibt ja Möglichkeiten, wenn man das will. Die Frage ist nur, wer es torpediert und warum.
Frau Kronisch-Malz, ganz zum Schluss dann vielleicht doch noch eine persönliche Perspektive. Was ist es, was Sie immer wieder an diesem Land Russland so fasziniert und was Sie immer wieder dahin bringt und was Ihnen auch offenbar Freude macht, sich damit zu beschäftigen?
Wissen Sie was? Ich glaube, wenn ich in einem anderen Land, in Afrika, in USA oder sonst wo gearbeitet hätte, dann würde ich das wahrscheinlich mit der gleichen Vehemenz versuchen, Menschen beizubringen und nahezubringen, wie die Realität in diesen Ländern ist. Dass Russland faszinierend ist, liegt, glaube ich, irgendwie auf der Hand, weil es ist nun mal das größte Land der Erde. Es gibt die meisten Widersprüchlichkeiten und das alleine ist schon eine hochspannende Geschichte. Und ich persönlich habe nur positive Erfahrungen gemacht mit russischen Menschen. Die sind in der Lage, sehr viel zu differenzieren.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Sendung. Gabriele Krone-Schmalz war unser Gast. Eiszeit heißt das Buch, wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist, erschienen bei CH Beck. Jeweils ein Exemplar gewonnen haben Stefzer, jetzt kann ich das hier nicht lesen, Konrad Stelzer, aus Rehlingen, Manfred Grusinius aus Kaiserslautern und Helene Franz aus Ommersheim. Kommende Woche hier unser Gast am Ostersonntag, Manfred Lütz. Er hat gerade ein Buch über den Zustand des christlichen Glaubens vorgelegt. Titel: Der Skandal der Skandale. Lütz meint, alle sprechen beschwörend vom christlichen Menschenbild, von christlichen Werten oder vom Abendland. Aber gleichzeitig spricht man immer wieder über die Skandale auch der Kirche. Und die beleuchtet er und tut das in einem sehr interessanten Buch. Mein Name ist Kai Schmieding. Danke fürs Zuhören. Tschüss.